Also egal, ob Moabiterin oder Israeliten, das habe ich auch gemerkt. Gott macht keine Unterschiede. Du weißt schon, ich wohne jetzt zwar schon eine ganze Weile in Bethlehem, aber eigentlich stamme ich aus Moab.
Aber wie kam es dazu? Wie bist du nach Bethlehem gekommen?
Wenn ich recht überlege, eigentlich fing das alles an, als Elimelech damals zu uns nach Moab kam. Mit seiner ganzen Familie, mit der Frau Naomi und den Söhnen, kam er zu uns, weil in Bethlehem war wohl eine Hungersnot ausgebrochen.
Ja.
Du weißt ja, eigentlich haltet ihr Israeliten nicht viel von uns seit damals. Wir Moabiterinnen hätten eure Männer zu Hurerei und Götzendienst verführt.
Naja, Ruth, du weißt doch, da gehören immer zwei dazu.
Ja,
ne?
Und außerdem alte Kamellen, ewig lange her. Das hat Elimelech zum Glück nicht gestört. Ehe seine Familie hungert, da wo er herkam, hat er bei uns durch viel Fleiß, durch viel Arbeit sich ein eigenes Leben aufgebaut und war dann auch schnell anerkannt bei uns im Volk. Aber was mich immer gewundert hat, ehrlich, zu unseren Göttern hat er sich nie bekannt. Er ist immer beim Gott der Israeliten geblieben. Das hat mich schon ein Stück neugierig gemacht, muss ich dir sagen.
Das verstehe ich.
Aber leider, ich konnte ihn dazu nicht mehr befragen. Er ist ziemlich früh verstorben. Ja, aber zum Glück konnten seine Söhne ein gutgehendes Geschäft übernehmen. Und ja, ehrlich, ich habe Machlon gern beobachtet, wenn er auf dem Markt seine Töpferwaren verkaufte.
Ach, da hast du dich wo verguckt in den oder wie?
Das kann ich dir sagen, aber ich bin ihm auch aufgefallen. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen, als er bei meinem Vater um meine Hand anhielt.
Bei deinem Vater? Und dann hat er ja gesagt, oder was?
Naja, ich denke schon, meinem Vater ging es vor allen Dingen darum, dass er mich gut versorgt wusste.
Ah.
Und ich muss auch sagen, Naomi hat mich gut in ihrem Haus aufgenommen. Wir haben dann über die Jahre den Haushalt zusammengeführt, während die beiden Söhne dem Geschäft nachgegangen sind. Das war eine schöne Zeit. Und ich habe in der Zeit auch noch mehr über euren Glauben kennengelernt. Ich habe Naomi beobachtet, wie sie vertrauensvoll umging mit eurem Gott. Das hat mich schon beeindruckt. Nur leider, unsere Männer starben dann ziemlich früh, nach schon 10 Jahren. Und ja, es war eine schwere Zeit. Ja,
das glaube ich. Aber weißt du, da kann ich dir auch noch, weil du so sagst, so schwere Zeit. Ja, also ich hatte ja mein Volk, die haben wieder, sag's jetzt mal salopp, wieder gut dem Herrn gefolgt. Tja, dann saß ich wieder hier, hatte auch nicht mehr so viel zu tun, ne? Und dann hatte ich wieder so ein schönes Gespräch und Gedanken mit Gott. Ja, du glaubst es nicht, da sprach er zu mir, es würde einen Krieg geben, in dem würde uns Gott zum Sieg helfen. Ja, da habe ich gedacht, ich, Deborah, als Frau, klar war ich Prophetin, sicher sind Propheten immer mit in den Krieg gezogen, aber wie sollte ich das denn überhaupt machen?
Na, hattest du irgendeine Vorbildung, was Kriegshandwerk betrifft? Nee. Irgendwas?
Weder eine militärische Ausbildung und mit Waffen. Na, schon gleich gar nicht. Naja, und dann habe ich so gedacht, auch so ein bisschen hat es mich ja schon so gekitzelt, ne? Wenn dann halt so Männer auf mich gehorcht haben, ne? Das war ja schon was für Frauen. Naja, und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob du kennst Barak?
Sagt nee, das jetzt gar nichts.
Das ist ein Heerführer, okay. Der hat schon ganz viel Kriege und die Israeliten geführt und der war schon ein ganz schön angesehener Mann.
Okay.
Und da habe ich gedacht, na mit denen an meiner Seite könnten wir das ja mal probieren. Also habe ich den zu mir kommen lassen, habe ihm erzählt von meinem Gespräch und meine Gedanken. Du glaubst gar nicht, was der zu mir gesagt hat.
Na?
Deborah, wenn du in den Krieg ziehst, gehe ich mit. Gehst du nicht, bleib ich da.
Ach du Schande.
Tja, na, was sollte ich denn da machen? Also haben wir uns einen Schlachtplan überlegt. Ich war ja schön auf meinem Berg, habe nur die Befehle.
Na, trotzdem.
Ja, aber trotzdem. Also kannst du dir vorstellen, die Kanaaniter oder ihr, die hatten 900 Streitwagen. 900. Und wir waren nur ein Fußvolk.
Nee, keine Chance.
Nee.
Keine Chance, geht doch gar nicht.
Aber ich hatte ja, Gott hat mir das Versprechen gegeben, er wird bei uns sein und uns den Sieg schenken. Hm. Das war immer noch in meinem Hinterkopf. Und dann passierte natürlich, die Nacht vor der Schlacht war ein übelstes Unwetter. Und da sind die natürlich alle im Schlamm stecken geblieben. Da hatten die früh zu tun mit ihren Pferden und Fuhrwagen und alles. Und wir konnten angreifen und haben alle besiegt.
Na, Gott sei Dank, oder?
Ja, und das war für mich so, Gott lässt mich nie allein. Das war für mich nochmal so das große Zeugnis. Also er lässt uns nie allein.
Ja, auch durch schwere Zeiten.
Ja.
Das kenne ich auch. Wenn ich dran denke, damals Naomi verwitwet, ich verwitwet. Ja, Naomi sagte, ich solle zurück zu meinem Volk gehen, zu meinem Vater ins Haus wieder zurück, damit ich vielleicht nochmal heiraten könnte und Kinder kriegen könnte,
ja,
und mir ein neues Leben aufbauen könnte. Aber irgendwie Naomi allein wieder zurück nach Bethlehem zu schicken, das habe ich auch nicht übers Herz gebracht. Weißt du, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, eine Verantwortung zu haben. Irgendwie, ja, als hätte Gott im Herzen zu mir gesprochen. Und ich habe damals zu Naomi gesagt, weißt du, Naomi, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ehrlich, ich habe nicht geahnt, was auf mich zukommt.
Das glaube ich.
Und ja, so bin
und
ich mitgegangen.
Weiter?
Ja, ich muss dir ehrlich sagen, je näher wir Bethlehem kamen, ich wurde immer aufgeregter. Es wurde ein fremdes Volk, fremde Menschen, fremde Sprache. Würden die mich verstehen? Würden die mich annehmen? Würden die, käme ich mit den vielen Gesetzen klar?
Ihr habt und ja, ihr wart ja alleine.
Deutlich mehr Gesetze auch als wir hatten. Ich war, also manchmal habe ich meine Entscheidung auch bereut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ja, irgendwann kamen wir dann in Bethlehem an, konnten zum Glück noch in dem alten Haus von Naomi leben. Ja, und dann musste Essen versorgt werden. Es musste ja irgendwie weitergehen. Naomi war von der Reise geschwächt und ich bin dann aufs Feld gegangen. Es war gerade Gerstenlese. Und ich habe ganz hinten hinter den Leuten, denn mal ganz ehrlich, ich, Moabiterin, und es da kamen so viele Vorurteile davor dazu.
Stimmt, auch viel getuschelt
es
über euch.
Es wurde getuschelt,
gell?
Über Götzendienst und über,
das
ja,
glaube ich.
Es soll ja, Lot hat ja damals mit seinen Töchtern da Unzucht betrieben und es kam dazu unsere Vorfahren, unser zustande, da kam auch noch so Inzucht und was weiß ich für Worte, es war schon schwer. Ich bin ganz hinten, ganz verdeckt, da war natürlich nicht viel zu holen, ja, das meiste war schon weggelesen.
Ja, sicher.
Aber eines Tages kam ein junger, stattlicher Mann zu mir, ich kannte ihn ja damals noch nicht, und sprach, ich soll doch ganz vorgehen, direkt hinter seinen Erntearbeitern soll ich lesen. Da, wo noch das meiste lag.
Hast du das gemacht?
Na klar, und ich glaube, ganz ehrlich, Boas, er hieß Boas, hat seinen Arbeitern auch gesagt, sie sollen ein bisschen mehr liegen lassen.
Oh,
ich kam heim.
Das ist ja schön.
Mit Mengen, mit, wir konnten backen, wir konnten
das
uns versorgen.
Ich.
Naomi
toll.
War. Und als ich Naomi sagte, was passiert ist, meinte sie, ja, Boas ist einer unserer Verwandten.
Ach.
Und er hat die Pflicht für uns zu sorgen, da wir verwitwet sind. Und ich solle doch mich, wenn er abends sich niederlegt, zu seinen Füßen legen.
Zu seinen Füßen?
Ja, stell dir das mal vor. Ich habe auch gedacht, aber Naomi wusste, was sie sagte. Und nach wurde mir klar, die vielen Gesetze, die ihr so habt, diese vielen Regeln, diese vielen, es hat alles irgendwo einen tieferen Sinn. Es war anstrengend, aber ich habe es gemacht.
Und?
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat mich zur Frau genommen.
Ach schön, Ruth.
Er hat mich zur Frau genommen, hat gesorgt für mich und für Naomi. Und war ja im Volk, sagt man, er war mein Löser, mein Erlöser. Aber sag mal, Erlöser, ich höre auch immer wieder, du bist ja Prophetin, du müsstest es ja wissen. Ich höre immer wieder von dem Erlöser, der da kommen soll und der das ganze Volk erlöst. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, da wird es jemand geben, aber wie der heißt oder was der macht, keine Ahnung.
Auf diesem einsamen Weg ist es schön, jemanden zu finden, der die gleiche Richtung hat.
Ja.
Schön. Du kommst aus Thyatira?
Ja.
Wie heißt du?
Philippi. Ich bin Lydia. Und wie heißt du?
Ich bin Priscilla. Schön. Wollen wir zusammen gehen? Guck mal. Ah ja, hier vorne ist ja ein Feuer.
Oh. Ja, schau, ich habe auch schon geschaut, was da wohl sein mag.
Ja.
Ich habe gehört, dass sich da heute Frauen treffen irgendwo.
Ach so.
Und wolltest schauen, wo das ist, aber lass uns mal den Weg gehen.
Ja, was machst du eigentlich so?
Ich bin Purpurhändlerin.
Ach, deshalb.
Ich stelle ganz tolle Sachen in höchster Qualität her und verkaufe sie in einem eigenen Geschäft.
Du bist ja erfolgreich, toll.
Ich bin eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau,
Na, da kann ich nicht so ganz mithalten, weißt du. Aber immerhin, ich bin in der gleichen Branche tätig.
Ach.
Ja, Zelttuchweberin. Ja gut, die Stoffe sind wahrscheinlich ein bisschen grober. Aber
bist du auch sehr erfolgreich?
Na, es geht so auf eine andere Art und Weise. Da können wir uns vielleicht gern darüber unterhalten. Wollen wir ein Stück weitergehen?
Ja, wir schauen mal.
Oh, guten Tag.
Hm. Gut, wer bist du?
Ich bin Priscilla.
Hallo Priscilla.
Ja, schön, grüß dich. Ja.
Ja, und ich bin Lydia.
Hallo Lydia.
Und wer bist du? Deborah, ich bin
Grüß
Lydia.
Dich,
hallo, setzt euch zu uns.
Oh ja,
Dankeschön,
das ist
gerne.
Gut. Nach dieser langen Wanderung in Einsamkeit.
Ach, gerne, ja. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Uns dürstet sehr.
Ach, wunderbar. Danke sehr. Ja.
Ja, ich sagte schon, ich komme aus einem Ort nahe Philippi und bin Tuchhändlerin, Purpurhändlerin, um genauer zu sein. Ja.
Tolle und Stoffe habt ihr.
Dankeschön. Ja.
Ja, und wie kommt das, dass du Purpurhändlerin geworden bist? Das ist ja für Frauen ziemlich außergewöhnlich, so, dass du auch gleich das so präsentieren darfst.
Ja, das ist ein sehr außergewöhnlicher Lebensweg. Ich gebe es zu. Also ich war früher Sklavin.
Ach.
Ja, und so ist es, ja. Und ich komme eigentlich aus Asien. Und mein Herr dort hat nach seinem Tode mir sein Geschäft überlassen, hat mich aber zu Lebzeiten eingeführt in das Geschäft. Mhm. Nur war das Geschäft in Griechenland, nahe Philippi, in einem kleinen Ort. Und dort habe ich sein Geschäft, sein Haus, seine Angestellten, alles übernehmen können. Und er hat mich von der Sklaverei freigesprochen.
Oh,
ein,
ist
sehr, ein sehr guter Lebensweg, den nicht jedem bestimmt ist.
Ja.
Aber ich hatte auch die Gabe, erfolgreich zu arbeiten für die bessere Gesellschaft. Denn das konnte sich natürlich nicht jeder leisten, diese Stoffe zu tragen.
Hm. Aber das ist ja schon außergewöhnlich, das hast du alles von ihm gelernt, von deinem Herrn sozusagen?
Ja, ich habe alles von ihm lernen können.
Dass er das zugelassen hat.
Sehr dankbar, ja, das gab es tatsächlich.
Mhm.
Und er hat auch meine Begabung gesehen. Aha, das ist schon klar. Also sonst wäre es nicht oft gegangen. Es ist nicht oft so. Ich hatte viel Interesse, eine hohe Begabung. Und die konnte ich auch jetzt nach seinem Tode auch in dem neuen Land weiter ausnutzen und ausleben. Und ich hatte auch damals schon die Sprache gelernt.
Toll. Naja, mir ging das ja ein bisschen anders. Eine Begabung spürt man ja so in sich und auch so eine, ja, so eine Sehnsucht danach, dass das Leben sich ändern könnte. Ich habe eigentlich in Rom gelebt. Im Moment bin ich natürlich hier in Griechenland unterwegs, aber das ist eine Geschichte, die vielleicht noch zu erzählen ist. Also ich habe in Rom gelebt mit meinem Mann Aquila und wir haben von dem Messias gehört, von dem Erlöser. Und wir haben uns gedacht, ja, wenn das irgendwie möglich ist, finden wir vielleicht Leute, die auch so denken wie wir. Und wir haben eine kleine Hausgemeinde in Rom gegründet, bevor irgendwie noch jemand gekommen ist und uns da angeleitet hat. Also es war irgendwie so in uns drin, dass wir mit unserem Geschäft natürlich eine Öffentlichkeit hatten und dadurch konnten wir eine kleine Hausgemeinde von messiasgläubigen Juden gründen.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor, denn ich habe auch eine Hausgemeinschaft gegründet. Ach. Aber das war auch wieder so ein langer Weg. Ne? Mhm. Ich sagte ja schon, mir geht es eigentlich sehr gut. Geld, Angestellte, Arbeit, ich hatte eigentlich alles. Aber weißt du, wie es bei mir war? Wenn ich nachts ins Bett gegangen bin, habe ich so eine wahnsinnige Leere in mir gespürt. Und ich war immer auf der Suche nach irgendetwas, was mein Herz erfüllt.
Ja.
Und dann bin ich in eine Frauengemeinschaft gegangen. Mhm. Und die haben mir erzählt von ihrer inneren Heimat, die ich suchen müsste. Von Liebe, von beständiger Liebe im Herzen. Mhm. Ich sage dir ehrlich, ich wusste nicht so richtig, was sie gemeint haben. Aber dann ist ein Wunder geschehen. Denn dann kam Paulus in unseren Ort.
Paulus, kennt ihr Paulus?
Das ist... Nein, nicht ganz. Er war ein Prophet, ein Wanderprediger und hat uns von Messias erzählt. Ja, von Jesus, der auch auf dem Wege ist. Ja. Und ich sage euch, Paulus war ein großartiger Mensch, der tief ins Herz gesprochen hat.
Das kann ich bestätigen. Ich kenne den nämlich auch.
Nein.
Ja, das ist doch verrückt.
Paulus.
Ja, also... Ach. Paulus hat bei mir gewohnt. Stell dir das mal vor.
Ja, bei mir auch kurzzeitig.
Ach, Mensch, Lydia. Toll, ein toller Mann.
Ha? Toller Mann. Er hat so eine tiefsinnige Sprache gehabt, so emotional, so ehrlich. So, ja, er ist mir sofort ins Herz gegangen.
War das dann dein Mann, wenn du so...
Nein, das war überhaupt nicht mein Mann. Er hat zu uns allen gesprochen. Aber ich sage dir, er hat mich so überzeugt, dass ich mich sofort habe taufen lassen. Und das hat sich echt angefühlt. So richtig konnte ich jetzt spüren, was ich gesucht hatte in meinem Herzen. Ich habe mich taufen lassen und habe sofort meine ganzen Angestellten, mein Haus auch taufen lassen. Und ich habe sie alle eingeladen in mein Haus. Und ich konnte nicht anders. Ich habe geschrien: Mein Haus ist euer Haus. Kommt alle rein. Lasst uns beten, lasst uns feiern, lasst uns miteinander speisen und trinken.
Ja, das kann ich nachempfinden. Ein Hauskreis gibt so viel Kraft und gibt so viel Möglichkeiten, einander auch kennenzulernen und zu helfen. Und du hast es Paulus hat es erzählt, du hast ihn ja aufgenommen, nachdem er gefoltert wurde, nachdem er ausgepeitscht wurde. Ja, und hast ihm im Grunde genommen erstmal wieder den Weg ins Leben ermöglicht.
Du hast von dieser Geschichte gehört.
Ja, und es ist verrückt, dass ich ausgerechnet dich treffe, aber so ist das. Die Welt ist ja schon klein. Ne?
Es ist richtig. Paulus hat eine Zeit lang bei uns gewohnt, in unserem Haus, in meinem Haus. Und er hat natürlich weiter gepredigt auf den Straßen. Und das fanden manche überhaupt nicht gut. Und so wurde er eingesperrt und mächtig misshandelt. Mhm. Und nur durch ein Wunder, kann man sagen, ist er wieder freigekommen.
Ja.
Und dann haben wir ihn gepflegt. Natürlich, alles, was er uns gegeben hat und ins Herz gelegt hat, durften wir nun zurückgeben an ihn.
Wir haben auch Apollos getroffen und konnten ihm von Paulus und von Jesus sozusagen noch mehr erzählen, weil Apollos hat ja einige Sachen ein bisschen verdreht, weitergegeben, aber war ein wirklich junger und brennender Missionar für den Messias. Aber sag mal, wie ist es, was war für dich eigentlich so anders von der Lehre von Paulus?
Ja, also ich glaube, ich hatte schon mal gehört, ne, dass ihr auch gesagt hattet, die vielen, vielen Regeln.
Ja, das ist
ein. Und das war für mich natürlich immer, das ist nicht so mein Ding, so streng nach Regeln zu leben.
Ja, deswegen sind wir auch in dieser Hauskreis in Rom gegangen. Genau, weil uns das irgendwie
und ich hatte dann Paulus gefragt, ja, Paulus, gibt es denn bei euch auch so viele Regeln? Ja, er hat ein bisschen gelächelt, ja, eigentlich schon, aber es gibt Prinzipien, nach denen wir leben. Erstens mal, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und vor allem, und da habe ich mich wahnsinnig schwer getan am Anfang, liebe deine Feinde.
Was, die Feinde?
Was? Wie soll das gehen?
Ja. Ja.
Das geht gar nicht.
Das kann ich mehr. Das ist schwierig. Ne?
Das ist immer sehr, wieder. Sehr schwierig. Und ja. Das dauert seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, nur wenn du sagst.
Und ja. Mehr Gesetze nicht?
Das sind die Prinzipien, nach denen Paulus im Wesentlichen gelebt hat.
Ja, und die er auch weitergegeben und hat, dass genau, Jesus so ja. gelebt hat und uns das aufgegeben hat in der Liebe.
Das war das Wichtigste für ihn, die Liebe im Herzen, das Vertrauen zu Jesus im Herzen zu tragen und weiterzugeben. Und damit, wenn du das verinnerlicht hast, wenn du so lieben kannst und so viel Vertrauen hast, glaubt mir, dann gelingt das früher oder später auch, die Feinde auf Augenhöhe zu begegnen und zu lieben.
Ich kann mir vorstellen, dass das so für euch eigentlich sehr was vollkommen schwierig. Ungewöhnliches
ja.
ist.
Ja.
Na? Aber es hat sich ja weiterentwickelt, die Zeit. Wenn man aus eurer Zeit, sind wir in eine neue Zeit gekommen durch Jesus. Und weißt du, ich erinnere mich, der Paulus hat da so ein ganz knackigen Satz gesagt.
Sehr kluge Worte, ja.
Immer.
Ich glaube, was ja. du meinst.
Also,
das, was bleibt
ist Glaube,
Hoffnung
und Liebe. Und die Liebe ist das Größte von den dreien.